Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer niegelnagelneuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Du guckst mich so an, du wolltest mich gerade schon unterbrechen, kann das sein?
Ich weiß nicht, mit wem ich hier rede, du siehst so anders aus, Sascha.
Wieso?
Naja, weil du mittlerweile Glatze trägst.
Ich trage keine Glatze.
Doch.
Das ist eine, ich sag, Hashtag Lockdown-Frisur.
Ja, 3 mm sollten es werden, aber du hast die Maschine falsch eingestellt.
Nee, ich hatte einen Zahlendreher. Ich dachte, boah, du machst doch immer 4 mm, aber es war falsch. Ich habe immer 8 mm gemacht. Aber was soll's, fällt doch keinem auf. Du darfst ja eh mit keinem treffen.
Aber du siehst, das steht dir gut, finde ich. Sieht sehr gut aus. Siehst aus wie ein Nazi-Aussteiger und das finde ich schön.
Das macht den Kontrast zwischen uns noch ein bisschen größer.
Ne? Das sieht so cool aus.
Meine Mutter hasst diese Frisur.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Genau deswegen. Sagt, du siehst aus wie ein Nazi.
weiß ich nicht. Ich mag es an dir. Es steht dir. Leider.
Dieses Völkische. Nee, ich muss sagen, es ist auch total pragmatisch. Also ich meine, es ist sehr, sehr gut für die Kopfhaut, es ist sehr gesund für die Haare, weil bei mir gibt es genau 2 Sachen, die ich morgens mache. Mhm. Entweder ich ziehe eine Mütze an oder es kommt Wachs und Haarspray rein. So kommt auch mal Luft an die Haare. Mhm. Und ich habe ein verhältnismäßig teures Shampoo, weil ich Angst um ein paar Haare habe. Ich werde die Marke nicht nennen. Und das Gute ist, ich brauche jetzt für diese wenigen Haare nur eine Fingerspitze Shampoo. Das heißt, diese Flasche, die sonst nur, weil sie auch viel zu klein ist für ihren Preis, weiß ich nicht, einen halben Monat hält, die hält jetzt lange, vielleicht ein Jahr.
Du musst das machen wie ich. Ich wasche mir maximal, aber wirklich nur maximal 2-mal in der Woche die Haare. Wenn ich es schaffe, sogar nur ein einziges Mal in der Woche.
Echt?
Ja.
Ist das nicht
eklig?
Ich wollte es nicht gesagt haben.
Also ich gehe schon noch duschen, ja, aber die Haare wasche ich mir nicht dabei.
Warum? Du haust da Öl rein, hast du mir erzählt, ne? Oder meinst du das mit Waschen? Nee, ne?
Das Öl kommt
dann nach dem Waschen da rein,
das
oder?
Das Öl benutze ich jeden Tag.
Was bringt das?
Naja, also es liegt an meiner Haarstruktur. Ich habe ja Locken und mein Haar sieht auch sehr trocken aus, aber es ist jetzt nicht unbedingt trocken. Es ist einfach die Struktur dieser Haare, ist halt einfach so. Ja. Und ich versuche mit so wenig wie möglich an meine Haare ranzugehen. Also es ist auch nicht gut, wenn du dir ständig die Haare wäschst und das ist vor allem nicht gut für deine Kopfhaut.
Trocknet aus, ne?
Ja, der Talg sozusagen, also dieses Fett, das produziert wird, ist auch sehr gut für die Haare. Ja. Man sollte auch mal seine Haare ausfetten lassen. Übrigens Tipp an alle Mädels da draußen, wenn ihr sehr schnell fettiges Haar habt, dann liegt das tatsächlich auch daran, dass ihr eure Haare überpflegt. Mm. Also zu viel Pflegeprodukt ist nicht gut für Haar oder auch für Haut. Und mein Trick ist übrigens, ich wasche meine Haare ausschließlich mit Babyshampoo.
Du. Herzlich willkommen zum Beauty-Podcast
Schei
und Rauch.
Shut the fuck up, ich will damit nur sagen, Leute, wascht euch nur einmal in der Woche die Haare, auch nur mit Babyöl und benutzt jeden Tag Haar. Na, nicht alle. Also hier feines europäisches Haar sollte das nicht tun, ja. So viel Öl benutzen, aber meine Haare brauchen das.
Sollen wir uns umbenennen von Schei und Rauch in Shampoo und Rasierer?
Nein.
Nein, es ist auch irgendwie, es ist nicht so cool, ja. Ansonsten gibt es noch tolle andere Neuerungen. Na, so toll finde ich es gar nicht. Direkt, ohne Witz, direkt nach der letzten Aufnahme bin ich nach Hause gefahren, bin noch zu einer Tanke gefahren. Da galt noch nicht die FFP2-Maskenpflicht. Ja, du konntest also mit einer normalen Maske noch bezahlen. Dachte ich. Ich habe halt getankt, wollte bezahlen und sie sagt, nee, nur zum Nachtschalter. Und ich gucke so auf die Uhr, ich sage, wir haben aber nicht Nacht, ne? Warum kann ich denn nicht reinkommen? So sehe ich so schlimm aus? Nee, sie haben keine FFP2-Maske und keine OP-Maske an. Und dann war ich an dem Punkt, gehst du einfach zum Nachtschalter oder lässt du jetzt hier den investigativen Journalisten raushängen und sagst, nee, ab Montag ist erst Maskenpflicht. Ich bin natürlich zum Nachtschalter gegangen,
ja.
Das ist ganz klar.
Das war die einzig gute Entscheidung.
Ich hätte natürlich einen riesen Vortrag über die Corona-Schutzverordnung halten können, aber ich dachte, ach komm, scheiß was drauf. Ganz kurz, witzig war, sie selber, ich sage immer, hatte den Pimmel raushängen. Sie hatte die Maske nur über den Mund.
Okay.
Das ist wie wenn dir in der Sauna der Penis aus dem Handtuch rausguckt. So ist das mit der Maske. Wenn du die Maske nur über den Mund trägst, das ist ein ähnliches Gefühl. Es passiert mir zum Beispiel, wenn ich meinen Schal hochmache und dann die Maske ja quasi vor meiner Nase runterrutscht. Das ist so ein kleines Schamgefühl und ich persönlich kenne das tatsächlich aus der Sauna. Warum guckst du mich so an?
Ja, ich bin...
Cringe gerade, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, ich freue mich, dass du ja, Erfahrungen machst.
Richtig sprachlos, Raf. So bin ich dich gar nicht gewohnt, ey.
Ja, weiß ich nicht, weil ich mir vorstelle, wie du da hockst und wie so eine Gruppe alter Männer hereinspaziert kommt und der ein oder andere versehentlich dann den Nudelsack zeigt.
Ja, versehentlich, wirklich. Das ist, was ich aber auch faszinierend finde, das ist mir so in Bussen und Bahnen aufgefallen. Bisher, bis zu dieser neuen Schutzverordnung, war es ja so, die FFP2-Maske, die war was Krasses, die war so das Endlevel. Nur die Bonzen haben sie getragen.
Nee, und die FFP3 jetzt, war schon krasser.
Ja, warte, das ist es ja. Jetzt trägt jeder FFP2-Maske, aber Raf, the Rough Alhamdan, hat die FFP3-Maske.
Und warum? Weil es bei Rossmann die FFP2 nicht mehr gab. Also habe ich mir drei Stück für 9,90 Euro gekauft. Aber, das darf ich jetzt nicht sagen.
Was? Dass der Trend zur FFP3-Maske geht? Was ist die FFP4-Maske? Tape? Einfach den Mund zumachen mit Klebeband?
Oh mein Gott. FFP6 ist auf jeden Fall für Leute mit merkwürdigen...
merkwürdigem Fetisch. Das ist dieser Ball im Mund. Das ist dieser Ball im Mund. Das ist die FFP6-Maske.
Aber, schau, was diese Erfahrung an der Tankstelle gebracht hat. Ja. Aber nach der letzten Aufnahme habe ich keine Tankstellenerfahrung gehabt, aber am nächsten Tag erst tatsächlich, muss ich zugeben, sofort Leute gehabt, die gesagt haben, Raf, kannst du meine Mailbox bitte einsprechen?
Ja, ey, als ich es mir nochmal angehört habe, dachte ich mir, das kann nicht subjektiv sein. Das ist nicht nur mein Eindruck, das muss wirklich, also ich finde, das klingt ganz krass.
Ja, aber ich habe noch keine Mailbox-Sprachnachricht so verfasst. Nee, aber
Geld dafür. Auf jeden Fall.
Nee, ich meine, das ist unser erster Chai- und Rauch-Merch. Ja? Einfach Mailboxen einsprechen.
Ja.
Also alle, die wollen, Leute, ruft uns an, wir sprechen. Oder gerne wir als Chai- und Rauch-Team, ja. Aber auch ich als Mailbox-Stimme, in die ich imitiere. Ja? Mal mehr gut, mal weniger gut. Wir machen das.
Wir sollten auch Werbung dafür machen irgendwie, in irgendeiner Art und Weise.
Ja, wir machen das. Das muss reichen.
Das ist unglaublich.
Aber viel wichtiger als das, Sascha, wir haben, guck mal, jetzt wo wir beim Thema Corona sind, ne, wollte ich was erzählen. Meine Schwester, die ja Krankenschwester ist, habe ich ja erwähnt, wurde ja geimpft. Ne? Und was haben wir heute?
Heute ist Freitag, der 29. Januar.
Okay, weißt du was? Weil ich komme jetzt gerade darauf, weil wir über die Masken gesprochen haben und ich meine Schwester versprochen hatte, sie mal zurückzurufen. Das werde ich jetzt tun. Also ich kann das ja mal erzählen. Sie war tatsächlich sehr angespannt kurz vor der Impfung und war sich auch unsicher und hat viel mit mir darüber gesprochen, ob sie es machen soll oder nicht. Und jetzt frage ich sie mal, was eigentlich daraus geworden ist. Halt es mal an dein Mikro.
Aber dann hört sie nur mich. Ist doch nicht schlimm.
Nee. Hallo? Hi, hörst du mich?
Hi, ja.
Halt es mal an dein Mikrofon. Wir nehmen gerade auf, Shagaf.
Ja.
Frage, du hast jetzt deine zweite Impfung schon bekommen, oder?
Nee, die kriege ich am zweiten.
Hä, aber du hast doch die erste vor 2 Wochen gekriegt, oder nicht?
Ja, aber genau 14 Tage später ist erst am zweiten.
Aha.
Ach so, ja, ich kann nicht rechnen.
Hier ist übrigens auch Sascha, hallo. Danke, Raf, dass du mich vorgestellt hast, du Arsch.
Hey, kennt euch doch, was willst du denn? Ey, ganz kurz, erzähl mal, weil wir haben ja schon drüber geredet, weil ich das eben erwähnt habe im Podcast. Du warst echt nervös, ne?
Wann?
Ja, beim ersten Mal, pieken.
Ach so, ja, ich war sehr nervös, das stimmt. Ja, weil alle so ein bisschen angespannt waren, also es war schon so eine komische Stimmung.
Und wie fühlst du dich jetzt? Hast du irgendwie ein drittes Ohr, eine fünfte Nase oder sowas? Das ist ja so. Es gibt ja die wildesten Theorien.
Also mir geht's gut. Es ging mir auch danach gut. Klar hat man Muskelkater, aber das hat man ja bei jeder Impfung.
Also so im Arm?
Also am Arm, oder? Arm, da wo der Einstich war. Und sonst war halt gar nichts. Ne? Also ich glaube, das ist eher so Kopfkino, was man sich da wirklich schiebt. Aber sonst geht's mir gut. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe mitbekommen, man soll wohl nach der zweiten Impfung unter 30-Jährige sollen da erst wirklich Erscheinungen haben, wie zum Beispiel Fieber, beispielsweise Schüttelfrost und solche Dinge, die man halt bei Impfungen bekommt.
Mhm.
Das soll wohl bei unter 30-Jährigen erst ab der zweiten Impfung sein.
Okay.
Und ja, darauf bin ich mal gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt. Vor allem, also das Ding ist ja, ich habe das ja schon erwähnt, wir haben unsere Eltern komplett isoliert, schon seit vielen, vielen Monaten. Und meine Schwester wohnt mit meiner Mama zusammen und meine Mom ist also wir haben sie praktisch ausziehen lassen sozusagen.
Isoliert
und sie ist jetzt, sie vermisst natürlich auch ihr Zuhause und so und wir haben natürlich Sorge, dass meine Schwester sie dann anstecken könnte. Deswegen wird es da auch nochmal einen Umzug geben und alle, glaube ich, oder habe ich so den Eindruck, halten uns für total bescheuert, dass wir da so radikal vorgehen. Aber ich kriege sonst keine ruhige Minute, ich kann nicht durch den Tag gehen.
Glaube ich.
Ja, ja. Ja, man fühlt sich auf jeden Fall sicherer. Vor allem, wenn man das so ein paar Tage realisiert, dass man die Impfung auch bekommen hat, dass auch alles gut ist. Und ich glaube, wenn ich die zweite Impfung habe, ein paar Tage danach, bin ich, glaube ich, auch echt erleichtert. Also ich kann das echt nur jedem raten, der das möchte. Ne? Mir geht's gut, ich lebe noch und das schützt uns halt. Und ich glaube, das ist halt eine der besten Möglichkeiten, sich zu schützen.
Das heißt, du bist jetzt auch entspannter vor der zweiten Impfung als vor der ersten?
Nee, eigentlich nicht.
Warum?
Ja, weil man weiß ja, dass erst nach der zweiten Impfung man wirklich immun ist, ne? Ja. Und im Endeffekt, weil ich bin keine Ärztin, ich weiß natürlich nicht genau, was da drin ist. Mir wurde es natürlich erklärt, ich hatte auch Rücksprache mit Ärzten, ich hatte Fragen, die konnten die Ärzte auch beantworten und alles. Aber diese Angst ist einfach da. Aber ich glaube, das kommt eher auch von den Reaktionen von den Menschen, ne? Vor allem, wenn man so die eine der ersten ist, die sich das überhaupt impfen lässt. So, ja. Und dann die Reaktion und die Angst von den anderen Menschen, das hat mir dann schon ein bisschen Panik gemacht. Aber ich weiß halt, dass es eigentlich Schwachsinn ist. Aber trotzdem, ne, man geht da immer so, ich bin eh ein Kopfmensch, dann geht man immer so mit da rein.
Mhm. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Gab es irgendwie Leute bei euch, die eigentlich sich nicht haben impfen lassen wollen, aber es dann doch getan haben, weil der Gruppenzwang einfach da war?
Ja, ich.
Wirklich?
Wow. Ich wollte erstmal nicht. Und,
ja, wir hatten ja darüber geredet. Ja.
Bitte?
Wir hatten ja auch darüber geredet, ja.
Genau, ja, und da hatte ich auch erstmal Gespräche, also freiwillig, ne? Ich habe halt mit meinen Vorgesetzten gesprochen und mit meinen Kollegen. Und es war jetzt nicht so, dass es ein Gruppenzwang war, so war das jetzt nicht, aber das war eher so, dass man einfach fachlich darüber diskutiert hat und dann habe ich mich halt einfach dazu entschieden, dass das halt einfach sinnvoller ist.
Ja, ja.
Und das war halt der Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe. Aber ich denke, es gibt einige. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass jetzt am 2. Februar kommt die zweite Impfung und da lassen sich halt fast alle, die sich bei der ersten Impfung nicht impfen lassen haben, impfen, das erste Mal.
Ach, siehst du, ne? Ah, also, weil die jetzt wahrscheinlich merken, oh, wir kommen hier ganz schwierig an Impfstoff und die anderen vertragen es und nicht, dass ich jetzt in... Ich hätte jetzt tatsächlich nämlich auch Angst, als Krankenschwester, wenn ich da arbeiten würde, mich im Krankenhaus anzustecken oder wo auch immer, weißt du? Ja, aber cool, ich bin froh, dass du es gemacht hast, ehrlich gesagt. Auch wenn ich ja so anfangs noch sagte, ey, lass mal chillen, so, wir haben keine Kinder und man weiß nicht und so. Aber das ist schon der beste Weg.
Absolut.
Ja, ich denke auch.
Cool.
Was also da du? Muss man auf jeden Fall selber, ich finde, jeder soll selber seine Entscheidung treffen und diejenigen, die sagen, ich würde es nicht machen, die können es sowieso gerade noch nicht machen. Die müssen sowieso noch warten. Und ich denke, bis dahin werden so viele Menschen geimpft sein, dass sie sehen, dass wir kein drittes Bein bekommen haben oder so.
Fünfte Nase war es.
Bemerkt ihr oder sprecht ihr überhaupt darüber, dass das Impfen scheinbar in anderen Ländern deutlich besser funktioniert als hier bei uns in Deutschland?
Nee, eigentlich nicht. Also das Thema wird halt eigentlich auch gar nicht so, wir haben halt viel zu tun und wir versuchen gar nicht so viel darüber nachzudenken, weil viele halt auch noch Angst haben. Und deswegen, also wir haben es jetzt gemacht, ich sag's mal so, wir haben es jetzt gemacht. Wir sind erstaunt, wie viele es auch gemacht haben, weil bei uns im Haus waren es wirklich also sehr viele. Es gab vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Prozent, die das nicht gemacht haben, die sich jetzt auch dazu entschlossen haben. So. Und ja, ich weiß nicht, also das ist jetzt nicht so das Thema bei uns. Ich glaube, wir wollen da einfach alle gesund durchkommen und wir wollen auch das, ich meine, unsere Bewohner wurden ja auch geimpft. Ne? Und denen geht es allen blendend und manche sind über 100 Jahre alt.
Ja. Wow.
Also wir haben wirklich keinen einzigen Fall. Wir hatten nicht mal einen Fall, wo irgendjemand ein Fieber oder sonst was hatte. Also
ja, krass. Sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank an dich und an alle, die diesen Job gerade machen. Ja. Ich finde, das ist eigentlich die große Katastrophe, dass wir dabei zugucken und ich Sorge ein bisschen davor habe, dass sich danach nicht allzu viel ändert rund um das Thema Pflege, rund um das Thema medizinische Fachkräfte. Und wir haben also alle von Spahn bis meinetwegen auch so Laumann, Gesundheitsminister hier in NRW, jeder Ministerpräsident, die komplette Bundesregierung, wenn wir danach nicht grundlegend etwas ändern in diesem Bereich, die Bezahlung, die Beachtung, der Respekt gegenüber diesen Menschen, die diese Arbeit leisten, dann Rückbau.
Ja. Auf jeden Fall.
Aber cool, dass du es auf jeden Fall machst und Ich glaube, wenn du dann erstmal die zweite Impfung hast und auch da keine Nebenwirkungen hast, dann gehst du, glaube ich, ein bisschen entspannter durch den Alltag.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das Thema wäre dann für mich noch nicht vollkommen vorbei, weil ich halt auch Familie habe, ne, die darauf warten. Aber das wäre schon eine Erleichterung.
Für mich ist das Ding wirklich vorbei, wenn unsere Eltern geimpft sind. Dann ist für mich Corona jetzt persönlich.
Da könnt ihr die Clubs auch wieder aufmachen.
Um Himmels Willen. Ich will damit sagen, persönlich, meine persönliche Betroffenheit ist nicht beendet, wenn ich geimpft bin, sondern wenn meine Eltern die zweite Impfung hinter sich haben. Ja, das geht mir so, das geht meiner Schwester so, das geht meinem Bruder so. Und erst damit werden wir Ruhe haben.
Ja, richtig.
Gut, tschüss.
Okay, cool, danke für deine Zeit.
Ja, gerne.
Tschüss. Ey, dürfen wir das verwenden? Ja, ne?
Machen wir einfach.
Aber, ja.
Ja, ciao.
Aber ja.
Ich habe aufgelegt.
Aber ja.
Aber ja. Ja.
Ich präsentiere Raaf Alhamdani, ihre Schwester unter Kontrolle.
Nein, das ist nicht. Sie hat nicht viel Spaß. Eher unter Kontrolle als andersrum. Das war schon immer so, obwohl ich die Ältere bin.
Haben wir sie eigentlich an? Das ist auch geil, wenn man immer in diesem Moderatorenalltag ist, da vergisst man manchmal so elementar wichtige Dinge. Haben wir eigentlich erklärt, was sie beruflich macht vorher? Haben wir das gesagt?
Naja, ich habe ja immer wieder gedroppt, dass meine Schwester, die ja Krankenschwester ist, Schwester ist Krankenschwester und arbeitet unter anderem, das ist halt das Spannende daran, ihre Ausbildung hat sie, also im Krankenhaus, aber sie arbeitet auch in einem Seniorenheim als Krankenschwester, was natürlich super spannend ist, ne? Weil sie hat ja selber erzählt, die haben ja auch über 100-jährige Bewohner und um die wird sich auch gekümmert. Und ich weiß noch, wir hatten ein Gespräch darüber, stell dir mal vor, du lebst als betagte Person in so einem Altenheim oder in einem Seniorenheim. Ja. Du hörst und weißt, dass diese Pandemie um dich herum kursiert und du bekommst mit, dass Altenheime, Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen alle nacheinander betroffen sind und die Leute da wegsterben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es diesen Menschen psychisch geht in so einer Situation und ich denke mir die ganze Zeit, Alter, wir haben so krass wir haben verkackt. Ja. Als Gesellschaft, wir haben hart verkackt.
Und wenn du dann noch siehst, wie das mit den Impfbestellungen so läuft und...
Ja. Naja, ich meine, in Israel zum Beispiel hat man sogar jetzt auch, hat man jetzt sogar junge Leute geimpft, damit sie ihre Abschlüsse schreiben können.
Na, Israel ist fast durchgeimpft. Mhm. Aber da habe ich wiederum gehört, das liegt vor allem daran, dass sie einfach pro Dosis mehr Geld geboten haben. Ja. Wo ich mich dann auch so ein bisschen frage, ja Leute, wo ist denn hier jetzt die Solidarität? Also ich meine,
Ich glaube, die Israelis oder die Juden an sich sind die Letzten, die Solidarität mit irgendwem beweisen müssen.
Nee, ich meine gar nicht, ich meine nicht die Israelis. Mhm, ich meine
politisch.
Nee, ich meine die den Impfstoff verkaufen. Die verdienen sich sowieso dumm und dämlich daran. Das sieht man an deren Einkünfte jetzt, das sieht man an deren Umsätze jetzt. Warum sagt man nicht, nein, wir verkaufen alles zum selben Preis? Oder ganz im Gegenteil, an Entwicklungsländer und an Ländern, denen es wirklich schlecht geht, sogar mit Vergünstigungen oder Subventionierungen. Aber sie machen genau das Gegenteil. Mhm. Und da frage ich mich so ein bisschen, wo ist dieses große Wort Solidarität, von dem alle sprechen?
Naja, ich weiß halt nicht, wie genau das da alles ablief, ob die Israelis da besonders gut vorankommen, weil sie auch eine andere Strategie haben oder ich weiß es nicht. Aber
es ist alles ein bisschen unkomplizierter bei denen, weil bei uns geht das noch an EU vorbei, am Bund, an Land und dann noch innerhalb der Gemeinden und innerhalb der Städte wird
das
verteilt. Wir
sind gottverdammt bürokratisch, zu bürokratisch.
Und das ist halt in Israel nicht so krass. Trotzdem finde ich es uncool, dass sie einfach mehr pro Dosis geboten haben. Es ist halt so, ja.
Reden wir über was Schönes?
Jetzt geht's los.
Wir haben seit letzter Woche eine neue Rubrik, auf die ich mich sehr freue.
Oh, der Artikel, beziehungsweise, wie nennen wir es eigentlich? Ist das der Artikel der Woche oder wie haben wir es genannt?
Wir überlegen uns mal. Ja, irgendjemand, der erste von euch, der uns jetzt ganz schnell per Instagram einfach einen Namen nennt, der hat das große Glück und darf dieses neue Baby taufen.
Ja. Ja.
Ja, wir stellen hier einen Artikel oder meinetwegen einen Beitrag oder eine Reportage vor, die wir gelesen haben in dieser Woche, die wir spannend finden und oder vielleicht eine Diskussion anregt. Mhm. Hast du was gelesen diese Woche, wo du sagst, ey, darüber habe ich lange nachgedacht?
Ja, es ist aber es zieht runter.
Hau raus!
Ja, okay. Also es ist tatsächlich ein Artikel bei Spiegel Online gewesen. Mhm. Es ging um den Hanau-Attentäter. Mhm. Um krasses Behördenversagen.
Natürlich.
In zwei großen Fällen. Da geht es einmal um das Thema, wer darf eigentlich Waffenbesitzkarten besitzen, auch witziges Wort, Waffenbesitzkarte besitzen und wer nicht. Eigentlich kriegst du nämlich in Deutschland eine Waffenbesitzkarte, wenn du offiziell niemanden gefährdest. Jetzt ist dieses Wort gefährden Kann man so sehen oder so sehen. Fakt ist aber, in Deutschland haben 750 Rechtsextremisten, rund 750 und rund 500 Reichsbürger eine Waffenbesitzkarte. Mhm. Das heißt, die können sich Waffen kaufen. Genauso wie dieser Tobias R., der hatte nicht nur eine Waffenbesitzkarte, sondern der hatte sogar die erweiterte Form einer Waffenbesitzkarte, durfte also noch krassere Waffen kaufen. Und das Schlimme bei ihm ist, er ist mehrmals durch eine paranoide Schizophrenie aufgefallen, die ihm sogar diagnostiziert wurde von einem Amtsarzt. Nämlich, er hat Anzeige gestellt, weil er sich psychisch vergewaltigt fühlte. Und zwar hat er gesagt, er würde durch Wände und Steckdosen abgehört, gefilmt und alles. Und das ist halt nicht passiert. Das ist halt ein... Er hatte halt wahrscheinlich geistige Probleme und statt die zu behandeln, wurde er damit nach Hause geschickt und konnte sich eine Waffenbesitzkarte holen, beziehungsweise du machst ja einen Waffenschein, du musst ja so einen Kurs machen und so. Also das ist schon bürokratisch in Deutschland. Offensichtlich war diese Diagnose aber scheißegal. Das ist das Behördenversagen 1. Das Behördenversagen 2 war, bei der Hanauer Polizei saßen in dieser Nacht oder an diesem Abend zwei Polizisten in der Polizeistelle. Es gingen also zwei Anrufe über die 110 an, über die 110 ein. Jeder dritte kam nicht an. Jeder dritte wurde auch nicht umgeleitet. Mhm. Das heißt, es gab nur zwei Anrufe, auch wenn die vielleicht wegen was völlig anderem angerufen haben. Kann ja sein, du rufst ja auch wegen anderen Sachen die 110 an. Und das Große, was mich halt so geschockt hat und so mitgenommen hat und was mir halt so nahe gegangen ist, es gab einen Zeugen.
Boah, da werde ich jetzt ausrasten.
Also es gab, er hat an zwei Stationen hat er ja Menschen erschossen.
Der Attentäter, ja.
Genau, und bei der ersten Station gab es einen Zeugen, der hat sich in sein Auto gesetzt und hat den Attentäter verfolgt. Er wollte ihn aufhalten.
Ein Held.
Genau. Er hat aus diesem Auto heraus versucht, die Polizei anzurufen. Problem von gerade, es ist keiner drangegangen. Der hätte quasi aktuell sagen können, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da, jetzt sind wir da. Es ist aber keiner drangegangen. Es wurde nicht weitergeleitet nach Frankfurt oder so. Am Ziel angekommen, hat er versucht, ihn einzuparken und so. Was macht der Attentäter? Bringt ihn natürlich als allererstes um. Das hat mich geschockt. Also es ist, dass in einem Land wie Deutschland nur... Zwei, Hanau ist kein Furzstadt mit 10 Einwohnern. Warum sitzen da nur zwei Leute? Erstens. Zweitens, warum werden Anrufe nicht umgeleitet? Drittens, wie kann dieser Mensch, der amtlich bestätigt ein psychisches Problem hat, sich eine Waffenbesitzkarte und eine erweiterte Waffenbesitzkarte besorgen und sich Waffen kaufen?
Ich sag dir, wo das Problem ist. Dass wir bis heute das Wort Behördenversagen benutzen. Als sei es ein...
Es verharmlost ist, ne?
Als sei es ein Fehltritt, als sei es ein Fehler.
Ein Einzelfall.
Wir müssen akzeptieren, dass wir hier in Deutschland ein Problem haben. Ja. Und zwar damit, dass wir als Deutsche, dazu zähle ich mich auch, nicht akzeptieren wollen, dass wir sehr rassistisch sind. Das sind wir. Das müssen wir auch einfach. Es fängt damit an, dass wir das akzeptieren müssen. Wir müssen unser Verhalten reflektieren. Und ich sage euch was, das betrifft nicht nur Deutsche. Du bist nicht rassistisch, nur weil du Deutscher bist. Du bist auch rassistisch. Du kannst auch rassistisch sein, wenn du arabisch bist. Du kannst auch rassistisch sein, wenn du türkisch bist. Und auch das erlebe ich regelmäßig in diesem Land. Und wir müssen endlich anfangen, uns an die eigene Nase zu packen. Vielleicht gibt es dann die Chance, dass wir im Kollektiv in diesem Land diese Probleme angehen. Wir müssen aufhören, von Behördenversagen zu sprechen, wenn wir hier hochrangige Politiker haben, die bis heute trotz diverser Morde in den USA, aber auch in Frankreich, wie wir wissen, und ja auch in Deutschland, der NSU-Komplex, wenn es ernsthaft noch Menschen wie Seehofer und Co. gibt, die sagen, das gibt es hier nicht. Wir sind diejenigen, die diese Menschen wählen, die wir damit beauftragen, für uns im Kollektiv zu arbeiten, Entscheidungen zu treffen. Leute wie diese Menschen müssen da weg. Und deswegen ist es elementar wichtig, dass wir Wahlen ernst nehmen, dass wir Politik ernst nehmen. Leute, die uns jetzt zuhören, ich weiß, viele kritisieren an uns beiden und auch an unserem Podcast, dass wir oftmals zu politisch sind. Das liegt daran, dass ihr euren Arsch nicht hochkriegt. Das liegt daran, dass ihr Migranten seid und bis heute nicht begreift, dass wir etwas verändern können, wenn wir aufhören zu sagen, ja, Kommunalwahl, was interessiert die Deutschen schon, was wir denken oder wen wir wählen. Das mag die Leute nicht interessieren, aber es macht einen Unterschied. Das
interessiert die Leute, definitiv interessiert es die Leute.
Und selbst wenn es euch, oder selbst wenn es, ja, euch Deutsche sozusagen...
Du hast gerade noch von dir als Deutscher gesprochen.
Jetzt. Naja, weil ich in dem Moment, Sascha, mich ausklammere, denn ich weiß, ich bezeichne mich als Deutsche und du siehst mich vielleicht als ein Teil dieser Gesellschaft, aber glaubst du, der Großteil? Ja, okay, aber denkst du, das ist der Standard? Denkst du, andere sind mir gegenüber so offen und ich spreche ein gutes Deutsch und ich sehe nicht komplett asozial aus? Was glaubst du, wie es einer Kopftuchträgerin geht, die aber in die Uni geht und die Jura studiert oder sonst irgendwas? Wir müssen anfangen, Dinge klar beim Namen zu benennen. Ja. Deswegen übrigens habe ich ein Problem damit, dass Migranten jetzt eingefordert haben, oder sagen, das Wort Migrationshintergrund oder Migrationsbackground ist unpassend. Wenn wir die Sprache nicht konkret machen, dann können wir Probleme auch nicht genau benennen. Ich habe auch echt ein Problem mit dem Gendern und so, ja, weil darüber haben wir auch schon gesprochen. Es ist eine gute Idee, aber Leute, ich muss meinen Eltern bis heute noch erklären, warum es der Tisch ist, aber das Tischbein. So, ja, ja. Also Sprache muss zugänglich sein und ich glaube, dass sie mit dem Gendern einen ganz, ganz großen Part in diesem Land ausschließt und wir alle stecken in unseren Blasen, in unseren Instagram-Blasen und Twitter-Blasen und diesen ganzen Scheiß, aber Leute, die Realität sieht einfach anders aus.
Was ich ganz witzig fand, was dieses Migrationshintergrundthema angeht, ein Chai- und Rauch-Hörer, Grüße gehen raus an Tolga, hat gepostet, dass er mit zwinkerndem Auge nicht von Migrationshintergrund, sondern von Migrationskompetenz spricht.
Ah, wow, das ist super. Das ist
geil, oder?
Mega.
Ich habe Migrationskompetenz, ja klar, du sprichst eine Sprache mehr als ich.
Ey, das ist ein wirklich
Es ist
Tolga, du
sehr
bist
clever,
verdammt.
Ja, ist
und
clever.
Was sagt uns der Name Tolga? Er ist, ja, er sagt es ja schon. Er ist Migrant, logischerweise.
Ja, er ist Türke, meine ich. Ja, er ist Türke. Ja,
ist klug. Hier auch die Show von Benaysel, Lambrobal von Rebel Comedy. Mhm. Da wird auch immer wieder mit dem Wort gespielt, aber nicht Migrationshintergrund, sondern Migrationsvordergrund, glaube ich.
Ah,
also das fand ich auch sehr klug, einfach über dieses Wort nachzudenken. Ja. Aber ja.
Ich wollte noch ganz kurz abschließend, abschließend zu der Hanau-Geschichte sagen, darauf gestoßen bin ich übrigens über Walter Lübcke. Also,
oh, ja.
Ohne das jetzt auch aufmachen zu wollen, aber das ist dieses Ganze, auch da gab es Behördenversagen, auch da war klar, ey.
Nein, das war ein Mord am Regierungspräsidenten Lübcke.
Ja, ja.
Wir müssen es genau so benennen. Ein hochrangiger Politiker wurde ermordet vor seinem eigenen Zuhause.
Aber man muss ja trotzdem die Fehler suchen und wenn die in einer Behörde liegen, dann muss man sich hinterfragen, woran das liegt. Und das Ding ist ja, der neue Verfassungsschutzpräsident hat das ja schon als größtes Problem in Deutschland bezeichnet.
Ja.
Aber ich frage mich so ein bisschen, ja, wo bleiben denn die Taten?
Naja,
wo bleibt denn die Studie? Wo bleibt denn die Studie?
Immerhin, ja, das liegt aber an bestimmten Konsorten, das liegt an bestimmten, leider, ich muss es so sagen, CDU-Politikern. Es sind immer wieder CDU-Politiker, die lieber am rechten Rand fischen, statt dass sie zum Beispiel beim Migranten fischen und bei Migranten werben. Denn gerade der große arabische, türkische, muslimische Teil dieses Landes, glaube ich, kann mit sehr vielen Ideen der CDU eigentlich gut arbeiten
viele
und gut leben.
Ja.
Sehr viele konservative Ideen. Das ist nun einmal die Partei von Familie, von Heimat, von all diesen Dingen. Leute, wacht endlich auf. Hört auf, bei den Nazis zu fischen. Lasst uns doch dieses Land zukunftsreif machen und bedient euch an dem Migrationsvorteil.
Amen. Amen.
Amen.
So, und jetzt dein Artikel der Woche.
Oh, jetzt, hoffentlich
geht das jetzt
Thema.
Thematisch nicht in dieselbe Richtung.
Auch ein bisschen traurig, aber ich habe mich ein bisschen angesprochen gefühlt. Und zwar war das ein Artikel beziehungsweise eine Kolumne in der FAZ von der Elena Witzek.
Mhm.
Und zwar ging es in ihrer Kolumne um die Frage, warum wir eigentlich in Beziehungen oder zu unserem Partner oftmals voll fies und voll gemein sind.
So aus Spaß oder so ernst?
Nee, also wir sind wirklich, These in ihrem Artikel oder die These in der Kolumne beschäftigt sich mit der Frage, warum wir zu unserem Partner oftmals fieser, gemeiner sind als zu anderen Menschen, die wir mögen.
Okay.
Fällt dir das auf? Bist du manchmal so, dass du denkst, boah, ich bin manchmal hier und da schon echt fies zu meiner Freundin?
Naja, in der Summe auf die Zeit gerechnet, die ich mit ihr rumhänge, wollte ich sagen, nein, die ich mit ihr zusammenlebe, glaube ich ganz ehrlich, nein. Weil du verbringst ja mit diesen Menschen die meiste Zeit, insbesondere in Zeiten von Corona. Aber es ist schon so, was so witzige Sprüche und dieses Necken angeht, da gebe ich dir recht.
Aber das ist nicht gemein sein.
Nee, genau. Aber dieses Ernsthafte finde ich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt zählen würde, wirklich und Striche machen würde, würde ich vielleicht auf ein anderes Ergebnis kommen.
Ah, du bist aber auch kein gemeiner Typ. Bist du halt auch einfach nicht. Na.
Wer weiß.
Hä? Habe ich noch nie erlebt in so viel Zeit, wie ich mit dir verbringe.
Aber Raff, mit dir verbringe ich auch keine mit dir habe ich auch keine Beziehung.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber dennoch weiß ich ja auch, wie du mit anderen Menschen zum Beispiel. Und ich habe euch beide ja auch erlebt und ihr seid echt, oh mein Gott, viel zu süß für diese Welt. Also,
boah, jetzt wird es richtig schleimig.
Na, das ist. Ihr seid halt auch einfach zwei Menschen, die nicht so drauf sind. Aber wer ist so ein Biest? Moa.
Was sagst du denn zu dieser Studie?
Ja, ich hab tatsächlich.
Ich habe da mal was vorbereitet, eine Doktorarbeit.
Ich habe tatsächlich mein Verhalten ein bisschen reflektiert und gedacht, ja, ich glaube schon, dass ich auch mal zu einem Partner fies war. Mhm. Und soll ich dir sagen, wann das war? Wenn ich gemerkt habe, dass dieser Mensch nicht dieses perfekte Bild erfüllt, das ich von ihm habe oder hatte.
Okay.
Also wenn jemand versagt, werde ich wütend. Wenn jemand dumm wirkt, werde ich wütend. Wenn es jemand nicht mit mir, also wenn jemand nicht auf meinem, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist nicht auf meinem Level. So, es klingt voll scheiße.
Leicht arrogant,
nein,
ja.
Aber es, sorry, ist halt ja, einfach ja, so. Wenn klar. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und du denkst dir, sag mal, Alter, wie oft soll ich dir das erklären, du voll Blödian? Ich versuche auf meine Sprache zu achten. Um Himmels Willen, das ist eine ekelhafte Art an mir. Ja. Ich weiß nicht, ob das wird wahrscheinlich sexistisch sein. Das werden zumindest mir jetzt einige junge Mädels vorwerfen, die bei Instagram unterwegs sind. Aber ich sehe, dass das Problem oft auch bei Frauen ist. Also, dass wir besonders fies zu unseren Männern sind. Ich sehe das auch oft im Freundinnenkreis. Mhm. Ist auch immer mal wieder Thema bei uns Mädels irgendwie, sodass uns das dann auch auffällt und dass wir dann so darüber sprechen. Aber wenn ich so mein eigenes Verhalten so reflektiere, wie ich dann mal in so einer Situation war, war ich auch nicht so cool drauf und ich frage mich nur, woher das kommt. Und das ist diese Enttäuschung, Mann, sei doch diese perfekte Person, die ich mir ausmale.
Ja, das Verliebtsein hört halt irgendwann auf. Auf der anderen Seite ist ja auch die Erkenntnis, der erste Schritt zur Besserung. Also der nächste Tipp.
Ich meine, der erste Schritt zur Besserung ist einfach, mich auf so einen Scheiß gar nicht mehr einzulassen.
Der erste Schritt zur Besserung ist, dass du gefälligst perfekt bist und bleibst.
So.
Ja. Aber interessant.
Ja.
Finde ich schon. Ich frage mich, wie man sowas misst. Setzt man sich da hin und hängt mit Pärchen rum und macht Striche oder befragt man die? Befragt man die unabhängig voneinander? Also erst Frau, dann Mann und andersrum. Befragt man sie und ich frage mich auch, wie danach die Pärchen zueinander sind. So, Schatz, was hast du denn gesagt zu der Journalistin? Was hast du denn gesagt? Das finde ich ganz spannend.
Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil der Artikel lag natürlich hinter einer Paywall.
Die 50 Cent, die hast du da nicht mehr übrig.
Nee, ach, daran. Es ist auch so, oftmals lese ich nur einen Artikel oder also reißt das nur so an und finde einfach die These interessant. Ne?
Ja.
Liest es dann mal zu Ende, manchmal aber auch nicht, aber es regt immer gute Diskussionen an.
Ja.
Ich bin gespannt darauf, was ihr da draußen sagt zu diesem Thema. Ich kann mir schon vorstellen, dass das viele bei sich beobachten oder bei der Partnerin oder bei dem Partner beobachten.
Stimmt. Aber apropos Paywall, du hast mich damit heute sehr aufschrecken lassen. Du hast eine Push-Nachricht bekommen von irgendeiner App.
Oh ja. Mhm.
Ich weiß nicht mehr
von
genau
Stern.
Den Wortlauf. Was Stern? Mhm. Was war die Push-Nachricht? Was stand drin? Und warum hat man da keine Infos bekommen? Ich glaube, da war eine Paywall.
Genau, also das war...
Es stand, glaube ich, irgendwie, deswegen wird Deutschland immer gefährlicher oder
genau,
so nicht?
Genau. Deutschland wird immer gefährlicher, konntest du sehen. Und dann Minus.
Mhm.
Und ich so, wie, Deutschland wird immer gefährlicher. Und ich klicke drauf. Da stand aber in der richtigen Überschrift stand, Deutschland wird immer gefährlicher, Bindestrich für Einbrecher. Also haben sie im Prinzip in diesem Artikel erklären wollen, Alter, dass wir es mittlerweile Einbrechern immer schwerer machen, weil wir unsere Häuser gut absichern. Ja. Aber wenn du als Push-Meldung einfach nur raushaust, Deutschland wird immer gefährlicher, Bindestrich, und uns zwingst, da drauf zu klicken und dann ist das ein Artikel hinter einer Paywall, ey, dann so und so.
Das ist richtig unmoralisches Clickbaiting, Leute, lasst das sein.
Genauso wie die Bild in Corona-Zeiten.
Ja. Und dann eine Paywall.
Ja.
Eine ganz reißerische Schlagzeile und dann eine Paywall und du denkst so, ja, toll, ich habe jetzt nur die Schlagzeile. Dann muss das ja stimmen, was in der Schlagzeile steht, weil ich kriege ja sonst keine Infos.
Ja.
Ja, so arbeiten auch Kollegen.
So ist das. Apropos Kollegen, wir haben ja auch Kollegen, die nicht Radio machen und auch nicht direkt Zeitung oder Zeitschrift oder sowas oder Fernsehen, sondern Wikipedia-Artikel schreiben. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mitbekommen, das sind Zahlen von 2016 und 2016 waren nur 10% aller Wikipedia-Autoren Frauen. Was zur Folge hatte, dass die allermeisten Artikel bei Wikipedia, oder nicht die allermeisten, sondern das Thema Mann, Männlichkeit, alles rund um den Mann sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf so einen Artikel stößt, ist viel, viel größer als auf das weibliche Pendant, denn es gibt einfach keine Autorinnen oder kaum Autorinnen für Wikipedia.
Das habe ich auch gelesen. Und es war auch tatsächlich so, dass bei den Frauen, um die es dann ging, da ging es mehr um Emotionen und um Familiäres. Mhm. Und bei den Männern so, das haben die geschafft und das haben die geschafft und das haben die gewonnen. Fand ich auch krass traurig, aber auch interessant. Auf der anderen Seite, wenn da halt in Anführungszeichen nur 10 Frauen sind und die anderen 90%, die, ich glaube, auch für viel zu wenig Geld arbeiten. Ich glaube, bei Wikipedia verdienst du nicht so viel und du schreibst halt echt wirklich lange Texte. Ich meine, ohne Wikipedia hätte ich mein Abi nicht geschafft. Das ist Fact. Es ist, das Problem liegt in der Natur der Sache, glaube ich, in dem Fall.
Ja, es zeigt dir, das fand ich halt so spannend, es zeigt dir, wie wichtig es ist, eine ausgewogene Gruppierung zu haben oder ein ausgewogenes Team. Also es ist ja, ich meine, wem willst, das ist ja nichts Schlimmes, dass nun einmal 80% der Artikel sich rund um das Thema Mann oder Männlichkeit drehen würde. Warum lachst du mich so an, so herzlich?
Nee, erzähl erst mal zu Ende. Ich sehe hier gerade eine dicke Debatte auf uns zu rasen.
Ich freue mich drauf. Das Ding ist nur, wir dürfen uns über dieses Ergebnis nicht wundern oder den Männern den Vorwurf machen, dass sie keine Artikel schreiben. Sascha, hör auf damit. wir dürfen denen ja nicht einen Vorwurf machen oder so sagen, ey, dann schreibt jetzt gefälligst noch Artikel über Menstruationstassen, die ein guter Kollege von uns.
Grüße gehen raus an Cenk, a.k.a. Gentleman.
der lustigerweise das Wort
Gummi-OBs
benutzt hat, weil dann das Wort Menstruationstasse nicht kannte und ich habe das gefeiert. So, das bedeutet also, was kann nur die Lösung sein, dass du ein diverses Team hast? Und da dachte ich mir, krass, ich muss es also echt tun. Ich muss es mir eingestehen, eine Frauenquote könnte Sinn machen.
Das ist die Debatte, die ich meinte. Ja. Hat es dich rein rational überzeugt, also rein von der Logik her, oder hat es dich auch emotional emotional überzeugt? Hat dich dieser Artikel überzeugt und vorher sahst du das noch kritisch?
Ich kannte den Fakt nicht und dachte mir, okay, krass, wir können jetzt nicht von Männern erwarten, dass sie sich an Frauenthemen wagen, wenn sie nichts damit zu tun haben, kein Interesse haben. Was ist also die Lösung? Wir müssen Frauen reinbekommen. Wie tun wir das? Wie können wir das attraktiv machen für Frauen? Indem wir einfach sagen, okay, künftig braucht es so und so viel Prozent an Diversität. Mir geht es gar nicht so sehr um Mann und Frau. Ne? Es muss einfach eine gute Mischung sein aus vielen unterschiedlichen Menschen. Da gehört das Geschlecht dazu, da gehört aber definitiv das Alter dazu. Das ist übrigens das nächste Ding. Wir diskriminieren hier in Deutschland auch unglaublich krass das Alter von Menschen. Ich glaube manchmal sogar viel mehr, als dass wir so eine Geschlechterdiskriminierung erleben. Es gibt nun einmal Frauen, die das ansprechen. Es gibt ältere Menschen, die vielleicht kein Gehör kriegen von uns. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Es muss einfach diverser sein. Frauen, Männer, Transgender, geschlechtsspezifisch. Es muss alt und jung sein, mit und ohne Migrationshintergrund, religiös und nicht religiös. Alles einfach.
Ich höre also raus, du bist nicht zu 100% pro Frauenquote, sondern pro Diversität.
Genau, darum geht es mir letztendlich.
Dann ist es doch keine Riesendebatte, weil da sind wir tatsächlich d'accord. Welches Problem ich mit der Frauenquote habe, beziehungsweise ich kann aus der Sicht eines Mannes, finde ich, gar nicht komplett dazu argumentieren. Wo ich dagegen bin, ist, dass ich sage, es muss an Leistungen gemessen werden, wer wo sitzt und nicht an Geschlecht oder
aber
an was weiß ich.
Warte, Schwangere eine Leistung gewissermaßen nicht bringen kann, 9 Monate oder 2 Jahre lang.
Okay, das ist was anderes. Ich finde, es muss um die Leistung gehen, die du als nicht schwangerer Mensch bringst quasi. Also weißt du, was ich meine?
Ja.
Jeder hat ja irgendwie eine Basis, auf die er steht. Und,
du darfst nicht Menschen diskriminieren, um an einer anderen Stelle Diskriminierung zu beenden. Das macht ja dann keinen Sinn. Dann hast du das Problem nicht gelöst, sondern einfach nur verschoben. Ich muss auch gestehen, ich empfinde das auch so die letzten Monate tatsächlich schon, dass ich so denke, gerade bei diesem Thema Mann-Frau und so, wir stürzen uns auf diese Themen, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Ja. Die Täter sind ja nicht Männer. Die Täter sind wir alle im Kollektiv, Und das müssen wir einfach auch ansehen. Es gibt ja, also Frauen hassen Frauen auf eine Art und Weise, die einfach unglaublich ist. Warum? Weil wir Frauen immer konkurrieren miteinander um die Aufmerksamkeit von Männern, um die Jobs, um die wer sieht am besten aus. Ich komme ungeschminkt zur Arbeit und Menschen finden das komisch. So,
echt?
Als, ja, hä? Du bist einer davon. Raff, du siehst voll krank aus. Ja,
Nein, das habe ich nie gesagt.
Hey,
du andersrum.
Mich?
Wenn du geschminkt kommst, sage ich, Raff, du siehst heute aber wie ein anderer Mensch aus.
Ja.
So
oh,
rum.
Entschuldigung, vielen Dank für dieses Kompliment.
Ja, aber das liegt nur daran, dass du besonders gut schminken kannst, denn.
Oh mein Gott, ouch.
Hey, du kannst wirklich gut schminken.
Ja,
du hast es auch sogar gelernt, hast du mir erzählt.
Ja.
Also professionell.
Ja,
das ist
Mary
ein Kompliment, was ich dir gerade gemacht habe.
Ja, nee, aber das, ja, das, weißt du, ich akzeptiere das, weil du bist ein Mann und du verstehst die Metaebene nicht. Also ist das okay.
Weil ich mich selbst nicht schminke, gibt es da auch einfach keine Metaebene.
Nein, alles gut. Ich will darauf nur hinaus, es ist dann auffällig, wenn ich dann zum Beispiel mich nicht schminke oder kein Parfüm trage. Halt's Maul, für wen soll ich das denn machen? Für dich?
Ja.
Nee. Auf gar keinen Fall.
Aber um meine Argumentation von gerade eben zu Ende zu bringen, ich sehe mich gar nicht zu 100% in der Lage dazu, die Frauenquote zu kritisieren, weil ich selber davon nicht betroffen bin.
Ich kritisiere sie auch nicht.
Ein weißer deutscher Mann. Ich werde hier rein von meinem Aussehen und von meinem Geschlecht her niemals Probleme mit Jobs haben. Ich bin in einer privilegierten Situation und habe deswegen in meinen Augen gar nicht zu 100% das Recht, das krass zu kritisieren, weil ich bin in einer Luxusposition, wenn ich das mal so sagen darf.
Mein Bruder, der aussieht wie du, sucht seit mehreren Monaten eine Wohnung und kriegt nicht mal Antworten. Auch, oder trotz dessen, dass er blond und blauäugig ist, denn sein Pech ist leider, dass wir einen Nachnamen haben, der halt sehr arabisch klingt.
Ja.
Ich nutze die Chance, ey Leute, falls jemand von euch eine Wohnung gerade frei hat in Neuss und Umgebung, bitte kontaktiert mich. Mein Bruder tut mir unglaublich leid und wenn wir zusammenziehen, kloppen wir uns die Körper ein. Also bin ich in einer Notsituation. Helft uns daraus.
Da habe ich übrigens schon mal eine wissenschaftliche Arbeit zugeschrieben zu strukturellem Rassismus, den es nicht nur in den USA gibt, sondern auch in Deutschland, wo zum Beispiel ein Kevin in der Schule eine bessere Note bekommt als ein Muhammad, dass ein Kevin bei einem Bewerbungsgespräch erfolgreicher abschließt als ein Muhammad oder dass ein Kevin einfacher eine Wohnung bekommt als ein Muhammad.
Ja.
Auch das gibt es. Aber wir hatten eben schon über Rassismus gesprochen. Ja. Wir müssen nicht schon wieder darauf eingehen.
Ja. Das ist so ein langes Thema. okay, ja, dann war's das für heute.
Ja, würde ich auch sagen.
Sascha, haben wir noch eine Prediction vielleicht?
Hast du eine?
Ja, zumindest, wie nennt man so Menschen, die so nicht Snobs, sondern so die so ein, also der Montag, ja?
Aha.
Also jetzt, der Montag ist auch gleichzeitig der 1. Februar und der Kalender sieht ganz cool aus, so ganz sauber. Der erste ist Montag, der erste Monat auch im Februar und so. Wie nennt man so Leute, die so ein Spleen haben?
Monk.
Ja, so Monks, genau.
Also so wegen der Serie Monk.
Ja, also alle Monks da draußen dürfen sich freuen, der Kalender sieht gut aus für den nächsten Monat.
Eine sehr komische Prediction, muss ich sagen. Was hat das mit einer Prediction zu tun?
Ja, ich sage, ich predikte, dass der Montag der 1. Februar sein wird.
und ich predikte, dass deine Prediction auf jeden Fall aufgeht. Okay, Raf, Jalla sagt ciao.
Ja, ciao.
Ciao.